SWR 2 Forum. Die Enden der Erde. Warum interessieren uns die Pole? Am Mikrofon ist Burkhard Müller-Ulrich. Am 1. Dezember 1959, also vor rund 70 Jahren, also zu einer Zeit, als der Kalte Krieg gerade auf Touren kam, sprangen die gegnerischen Großmächte USA und UdSSR einmal noch über ihren Schatten und unterzeichneten einen Vertrag, mit dem sie und 10 andere Staaten sich verpflichteten, ihre Gebietsansprüche auf dem Kontinent Antarktika ruhen zu lassen und auf die wirtschaftliche Ausbeutung oder militärische Nutzung zu verzichten, um die Antarktis stattdessen gemeinsam wissenschaftlich zu erforschen. Wir feiern mit diesem Forum also einerseits das Jubiläum des Antarktis-Vertrages, aber wer vom Südpol spricht, der soll vom Nordpol nicht schweigen. Und deshalb nehmen wir auch die Gegenseite in den Blick, die zwar auch eisekalt, aber doch ganz anders ist. Denn der Nordpol ist bloß eine auf dem Meer treibende, wenige Meter dicke Eisscholle, während sich der Südpol auf einer gigantischen Landmasse befindet, ein 4000 Meter starker Eisschild auf der Erde. Erdkruste. Faszinierend, fremd und irgendwie zum Fürchten ist ja beides, aber Sie, Ulrike Dresner, haben sich ein Herz gefasst, ein Schriftstellerinnenherz und sind zum Nordpol aufgebrochen. Warum der Nordpol und warum überhaupt?
Warum der Nordpol? Der Norden zieht mich an. Ich kann es nicht weiter begründen. Es hat bestimmt mit dem Bären zu tun. Es hat auch mit Verantwortlichkeit zu tun. Ich lebe in Berlin. Der Nordpol ist einfach sehr viel näher als die Antarktis. Ich wollte gerne sehen und besser verstehen, was es heißt, auf einer Kugel zu leben. Das bekommt man ja eigentlich nicht mit. Man nimmt das auch erstmal so als gegeben, die Jahreszeiten, den Sonnenstand und so fort. Und als ich dann über den Polarkreis kam, hat sich wirklich mein Verständnis davon, was Globus heißt, vollkommen verändert, weil auch, ich bin im Juli gefahren, es gab keine Nacht mehr, man spürt ganz andere Kräfte und es gab schon dieses Moment nochmal, eine Annäherung zumindest an den Zustand dieses Globus, bevor sozusagen die Städte und die Menschheit in dieser Weise ausgebrochen sind, wie sie unser 21. Jahrhundert in Europa bestimmen.
Diese erhabene Perspektive, die hat man ja eigentlich auch bei jedem Langstreckenflug, also aus 10.000, 12.000 Metern Höhe runterzuschauen, hat ja auch ein bisschen so einen Effekt. Aber dann gleich in diese menschenfeindliche Umgebung, in diese raue Gegend aufzubrechen, das ist ja nochmal was anderes. Und es ist, füge ich gleich hinzu, heutzutage keine Männerdomäne mehr. Das merkt man daran, dass in unserer Runde noch eine Nordpol-affine Frau sitzt, nämlich Birgit Lutz. Sie haben als Journalistin in Bayern angefangen und sich irgendwann in die Arktis verliebt. Wie kam das?
Ja, das ist sehr schön gesagt. Ich hatte das Glück, dass ich für eine Reportage für die Süddeutsche Zeitung mit einem Atomeisbrecher auch zum Nordpol fahren konnte und war dort dann so berührt von all dem, was ich da gesehen habe, dass ich eben immer wiedergekommen bin und dann eben auch mit den Skiern zum Nordpol gegangen bin und quer durch Grönland, weil ich ja diese Reduziertheit, diese Stille immer wieder erleben wollte und auch die Kameradschaft zwischen den Menschen. Also wenn man in dieser, wie Sie sagen, menschenfeindlichen Umgebung unterwegs ist, dann ist es eben sehr wichtig, was so zwischen den Menschen überhaupt noch passiert. Und man gibt da sehr schön aufeinander Acht und dann wird diese kalte Gegend dann eben doch was sehr Warmes. Und das, ja, das hat mich immer wieder kommen lassen.
Als dritten Gast begrüße ich Eberhard Kohlberg vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Das ist eins der weltweit renommierten Polarforschungsinstitute. Ein Mitarbeiter Ihres Hauses war sogar eine Zeit lang Exekutivsekretär des Antarktis-Vertrags, weil Deutschland doch eine gewisse Rolle bei der Antarktis-Forschung spielt. Und Sie selbst haben da unten auch mal überwintert. Bei wie viel Grad im äußersten Fall?
Ja, das ist richtig. Ich habe also zweimal sogar überwintert. Das eine ist 30 Jahre her, genau zur Zeit des Mauerfalls. Und eine Überwinterung bedeutet 14 Monate in der Antarktis leben, vor Ort. Dann habe ich 10 Jahre später, 1999, aus ähnlichen Gründen, weil es mich nicht losließ, das Eis, und diese Faszination da war, wieder überwintert. Ja, ich bin nach wie vor fasziniert von dieser Landschaft, von dem Eis, von dieser besonderen Herausforderung, die man hat. Das kann man eigentlich alles gar nicht so in Worten beschreiben. Das fassen auch nicht alle Bilder, die Eindrücke, die man sammelt. Ich bin aber nicht nur in der Antarktis tätig gewesen, ich war auch in der Arktis unterwegs, ich war in Sibirien, auf Spitzbergen, in Grönland mit dem Schiff, mit der Polarstern. Also ich kenne es von beiden Seiten des Globus sozusagen, die Polregionen, und die Faszination ist bis heute eben halt geblieben, dafür zu brennen, für die Forschung, für das, was wir da tun, und für die Zukunft eben, für die Dinge, die wir daraus schließen können für die Zukunft.
Birgit Lutz hat ja gerade zwei Worte gesagt, die habe ich mir gemerkt, nämlich Reduziertheit und Stille. Ich kann mir das als Nicht-Polarreisender natürlich irgendwie vorstellen. War das für Sie, Herr Kohlberg zum Beispiel, auch irgendwie eine Motivation, dass Sie, ich meine, heute gehen ja Leute ins Kloster, um Schweigeretreats oder so etwas zu machen. Ist der Pol auch so eine Art von Selbsterprobung?
Nein, eigentlich sollte es das nicht sein. Wer sich also entschließt, für eine Expedition oder für eine Überwinterung runterzugehen, der sollte nicht zur Selbsterprobung runtergehen, sagen wir immer. Das ist also eine ganz schlechte Situation dann nämlich, weil die Leute sind 9 Leute in der Station auf sich gestellt, die dann 9 Monate, 10 Monate isoliert sind von der Außenwelt. Nur kommunizieren können über heutzutage Internet, früher über Funk- und Satellitentelefon. Wer da nicht gefestigt ist und erst da sich erproben will, der ist dort fehl am Platze, muss man sagen. Das führt zu Konflikten in den Gruppen, in den Überwinterungsmannschaften. Und das haben wir auch hin und wieder immer mal wieder erlebt. Ich war lange Zeit verantwortlich, also fast 20 Jahre habe ich das jetzt betrieben, für die Auswahl der Überwinterer, die Zusammenstellung der Gruppen, für das Training der Gruppen auch. Die haben eine lange Vorbereitungszeit in Bremerhaven. All das habe ich jetzt über 20 Jahre begleitet. Auch aus den eigenen Erfahrungen natürlich viel gelernt und weitergeben können. Also wie gesagt, diese Selbsterprobung ist nicht unbedingt das Ziel, weshalb man runtergeht. Das Ziel, warum man runtergeht, ist einfach sich auseinandersetzen mit dieser Umwelt, mit dem Eis und Schnee. Natürlich ist auch diese Faszination der Ruhe, der Einsamkeit da. Wenn man zum Beispiel aufs Meereis hinausfährt, in der Antarktis jetzt, in der Arktis ist es eher ein bisschen anders ja mit dem Meereis, dann sitzt man dort auf dem Eis und man hört nur ein leises Knacken vielleicht hier und da vom Eis. Man hört Robben unter dem Eis, die ihre Geräusche abgeben, Wale, die dort sind und ihre Geräusche abgeben. Die werden also übertragen, die hört man durchs Eis durch und sitzt da in aller Ruhe und sinniert. Also das ist natürlich eine besondere Situation.
Ich würde auch gerne was zu der Stille sagen. Ich habe ja anders als Herr Kohlberg nur so eine Kurzerfahrung, Arktis, 10 Tage. Und da gab es aber eine wunderbare Übung und die hieß, wir machen jetzt und hören jetzt arktische Stille. Und eigentlich ging das so, ich bin da mit einem kleinen Schiff um Spitzbergen gefahren und wir wurden immer ausgebootet auf sogenannten Zodiacs, also so kleinen Schlauchbooten, wo vielleicht 8 Leute reinpassen, und sind irgendwo an Land gegangen und in sehr kleinen Gruppen dann haben dort eine Art Wanderung gemacht mit Blicken auf Flora und Fauna und die Gesteinsformationen und so weiter. Und Spitzbergen trägt seinen Namen ja schon zurecht. Es ist durchaus hügelig bis bergig und das ist zwar nicht wahnsinnig hoch, vielleicht so mal 400 Meter. Man ist aber sehr angestrengt, bis man da oben ankommt. Es gibt natürlich überhaupt keine Wege und man rutscht über irgendwelche Halden oder man schleicht sich an Rentiere an, die man sehen möchte und nicht verscheuchen. Und wenn wir dann irgendwo oben angekommen waren, dann kam es zu dieser Stille, nämlich die Gruppe hat sich verstreut, also nicht allzu weit. Man muss ja auch gucken wegen der Eisbären. Und man hat sich einfach nicht mehr bewegt, kein Geräusch gemacht, selbst. Und dann fängt man an zu hören, weil die Stille in der Arktis, das heißt ja nicht, dass es einfach kein Geräusch gibt, keinen Ton gibt, sondern eigentlich, dass man sozusagen hört, eine gefühlte Stille. Und ich erinnere mich an eine Situation, die Sonne schien, es war erstaunlich warm, so 10 Grad oder sowas. Man guckt, unter uns lag der Fjord, das Meer glitzerte, man sah auf der anderen Seite, war es gefroren, man sieht dieses unglaubliche nordische Licht, in dem man da sitzt, und gegenüber, es waren bestimmt 15 Kilometer Entfernung, kam ein Gletscher die Berge runter und plötzlich hörte ich, wie dieser Gletscher sozusagen wieder was floss, wieder ein Wasserfall war. Und dann dauerte es eine Minute länger und dann hörte ich ein Echogeräusch. Und das war dann plötzlich so ein ganz kleiner Bach auf meiner Seite, auf der ich saß. Und ich hatte das Gefühl, durch dieses Sitzen und Zuhören schärft sich das Ohr und ab und an zischt ein Vogel vorbei. Und es ist unglaublich, weil man sofort, man hört und man hört nicht, der eigene Körper wird auch ganz anders. Der schmilzt so ein in dieser Landschaft und tatsächlich gab es dann diese Stille und man ist sofort in so einem meditativen Zustand und 20 Minuten waren weg wie nichts und zugleich waren sie unendlich und es war ganz wunderbar.
Das finde ich ganz toll, Frau Dresner, dass Sie das so beschreiben, also dass Sie das so genießen konnten. Also ich leite ja solche Touren auch und wir machen eben diese Stille, versuchen wir auf jeder Wanderung mal zu machen. Weil wir eben dann möchten, dass die Leute die Arktis nur für sich erleben und eben genau das, was Sie beschreiben, dieses Eintauchen und das Verschmelzen mit dieser Umgebung mal wieder erleben. Und es ist auch immer interessant, dass wenn man diese Übungen am Anfang macht mit den Menschen, die Leute sollen ja tatsächlich auch nicht mit ihren Jacken rascheln. Ne? Sie sollen ja, sich genau. Ja tatsächlich still sollen hinsetzen. Sie sich bewegen. Ja. Das ist dann auch interessant, was die Definition von Stille für manche Leute.
Ja? Also das ist ja wie im Rundfunkstudio.
Ja, genau. Wenn man dann immer noch weiter fotografiert, ist eben nicht der Sinn. Ja? Und am Anfang funktioniert das meistens nicht so gut. Und gegen Ende der Reise war mein Rekord, dass ich wirklich mal mit 20 Leuten war 14 Minuten absolute Stille. Also man kann richtig sehen, dass die Leute dann auch runterfahren, dass die Arktis denen wirklich was gibt und sie selber auch wieder stiller werden.
Das ist sehr schön. Ich hatte meine Tochter dabei, die ist 13 und das hat ohne Problem, die saß da einfach neben mir und hat sich auch nicht mehr bewegt. Und es kommt ja vielleicht auch sozusagen noch das Umfeld, der Umkreis dazu, was Sie jetzt eben sagen, man kommt ja auch dann an nach einiger Zeit in der Landschaft und man fährt, wir hatten davor einen Tag gehabt, wo wir einfach wirklich einen Tag lang durch das Treibeis, durch Eisschollen gefahren sind und das ist ja sozusagen Vielfalt in Monotonie, da hört man den ganzen Tag was, aber das verändert sich nicht sehr. Es klickert und klackert und das Wasser ist lebendig, das Eis ist lebendig, das Schiff bewegt sich, das Geräusch blendet man irgendwann aus, dann fangen die Vögel an, um das Schiff zu kreisen, hört man mal so eine kleine Schwinge, die Leute sind ruhig gewesen, auch auf dem Schiff und einfach, Sie sagten vorhin etwas, Herr Müller-Ulrich, von Erhabenheit, das war es gar nicht, es war so real. Es war so konkret. Man spürt seinen Körper, man stößt an die Kälte, das bewegt sich ja auch. Und was man vor sich sieht, das ist wie Gott spielt. Gott spielt Formen. Das Eis ist da und verändert sich ständig und es ist ein einmaliges Bild. Es wird nie wieder irgendjemand so sehen und zugleich wiederholt es aber Muster oder es ist wie abstrakte Musik und alle Handys, das wollte ich eigentlich sagen, alle Handys sind schon die ganze Woche lang tot. Niemand hat mehr sowas am Gürtel hängen, ja? Da fängt die Stille doch eigentlich schon an.
Zur abstrakten Musik kann ich vielleicht was beitragen. Also die Formen erstmal, darauf mal eingehen, die Formen sich wirklich ständig ändern. Das ist im Süden vielleicht ein bisschen ausgeprägter als im Norden, was ich selbst eben erlebt habe, was die Eisberge betrifft. Die wirklich zum Teil bizarresten Formen an Eisbergen, die um die Antarktis herum treiben und immer wieder neue Formen hervorbringen durch Abschmelzprozesse, durch Kentern der Eisberge und dergleichen. Ähnlich ist aber auch Eis- und Schneeformationen, die sich durch Wind bilden. Das sind reine Kunstwerke, die die Natur da zum Teil vollbringt. Das ist auch beeindruckend und ja, wenn man dann sich da hinsetzt, das betrachtet in Ruhe, in aller Stille, dann kommt eigentlich auch dieses Gefühl, was Sie alles eben beschrieben haben. Ja, es ist doch für mich schon eine gewisse Erhabenheit. Es ist eben was Besonderes, ein Kontinent, den es eben so nicht nochmal gibt und was man so nicht wieder erleben kann. Wir haben das Privileg jetzt als die Wissenschaftler oder als Mitglieder von Expeditionen eben da herumzufahren. Das ist schon was Besonderes. Abstrakte Musik, auch das erfährt man in der Antarktis. Es ist einerseits die Monotonie, das haben wir natürlich immer, wenn wir mit dem Schiff durch das Eis fahren, wenn wir Eis brechen. Dieses Brechgeräusch wiederholt sich ständig, ist eigentlich relativ monoton gleich, das ist richtig. Aber Eisberge, die treiben, die ja einen enormen Tiefgang haben, zum Teil über den Meeresgrund kratzen, geben also enorme Geräusche ab. Das ist fantastisch, was wir mit Unterwassermikrofonen dann hören können und aufgezeichnet haben. Es gibt in Eiskanälen, die in dem Schelfeis oder in der Eiskante eben sind, vom Wasserwellenschlag her Geräusche. Wir sagen dazu auch singende Eisberge. Also es sind enorme Geräusche. Und daneben eben dann, wenn man dann mit Unterwassermikrofonen, was ich vorhin mit den eigenen Ohren beschrieben habe, was ich gehört habe, auf dem Eis sitzt und die Tiere unter dem Eis schwimmen, die Robben vor allen Dingen. Wenn man das mit den Unterwassermikrofonen aufnimmt von Walen und Robben, dann ist das ein besonderes Konzert. Das ist ja, unbeschreiblich.
Ich hatte auch gestaunt, ich habe auf der Fahrt gelernt, dass eben auch Robbenmännchen Gesänge haben, die ungefähr eine Minute dauern. Ja. Und das kann man auch bei YouTube, kann man sowas sich auch anhören. Ist ganz unglaublich, also so eine singende untere Welt. Und das bringt mich eigentlich zu dem Punkt, den ich vorhin schon nochmal aufgreifen wollte, von dem, was Sie gesagt hatten, Herr Kohlberg, zu dem Miteinander. Sie hatten das ja vor allen Dingen auf die Menschen bezogen, die dann auch so eng für eine längere Zeit zusammenleben müssen. Das erinnerte mich so ein bisschen an Astronautentraining und Auswahl für Raumfahrtexpeditionen. Ja, hat ja vielleicht auch eine Ähnlichkeit miteinander. Ja. Und ich fand aber auch sehr interessant bei meiner Fahrt in die Arktis und in dem Umfeld der Vorbereitung, das war für mich und ist für mich ein Raum, in dem man über dieses Miteinander anders nachdenkt und es eigentlich auch sich ausdehnt, über den Menschen hinaus. Also es ist ja auch eine Frage, auch im Zuge der ganzen Anthropozän-Diskussion finde ich das wichtig, eine Frage nach dem Mit- und Zusammensein mit Tieren- und Pflanzenwelt. Und wir haben zweimal Wale beobachtet, längere Zeit. Ich fand das unvorstellbar, ich hatte das auch nie irgendwo beschrieben gesehen, was für eine Präsenz von diesen Tieren ausging. Selbst wenn sie abgetaucht waren, man wusste dann, der ist da, tauchen kurz wieder auf und man spürt, die Größe verschwindet für das Auge, weil sie in dem Meer, in der Weite des Raums vollkommen aufgesogen wird. Aber körperlich war diese Präsenz zu spüren. Und da wollte ich eigentlich Sie was fragen, Frau Lutz, weil ich gesehen habe auf Ihrer Homepage, dass Sie ja auch mit dem Hundeschlitten unterwegs waren. Und ich mir das immer vorstellte, dieses Miteinander, das muss man dann ja auch mit den Tieren entwickeln, oder? Also unsere Guides erzählten uns, wenn sie mit dem Hundeschlitten im Winter unterwegs sind, die Eisbärenwatch, das machen dann sozusagen die Hunde, die riechen den, man vertraut dann darauf, man schläft und das Überleben hängt am Hundeschlitten gespannt und das tut es ja sowieso auch für den Weg.
Ja, ich selber war nicht so viel mit Hundeschlitten unterwegs. Ich bin leider immer alles selber mit Skiern meist gelaufen. Aber auf den Touren, die ich mit Hunden gemacht habe, ist es genau so. Und da ist eigentlich der Hund ist das Zentrale. Also die Hunde sind das absolut Wichtigste. Es wird sich um die Hunde gekümmert und man fühlt mit den Hunden, man achtet auf die Hunde und man ist vielleicht so ein bisschen der Dirigent der Hunde, aber die Hunde sind einfach das Wichtigste, der zentrale Punkt. Aber was ich auch zur Erhabenheit, dieses Stichwort Erhabenheit, da wollte ich gern noch was einhaken. Für mich war immer auch noch ein wichtiger Punkt, gerade das andere, nämlich eine ganz große Demut. Also man fühlt sich ja, wenn man in diesen Regionen ist, ist ja das Herausragende, glaube ich, dass man endlich mal in einer Region ist, wo es keine Menschenspuren mehr gibt. Also wenn man hier, egal wo in den Alpen, man sieht immer irgendwo eine Hütte, einen Strommasten, einen Weg und wenn all das weg ist, dann fliegt ein Flugzeug oben drüber. Ja, und dort oben oder auch dort unten ist man eben in einer Region, da sieht die Welt so aus, wie sie aussehen würde, wenn es uns nicht gäbe. Und ich bin überzeugt davon, dass das was macht mit den Menschen. Wenn er das sieht, wie eben so eine menschenlose, vom Menschen nicht sichtbar beeinflusste Welt gibt. Und das macht bei mir eigentlich immer dieses Gefühl, dass ich mich wahnsinnig klein fühle und wahnsinnig unwichtig. Und dieses Spiel eben, dass man trotzdem so eine Erhabenheit spürt, weil es alles so wunderschön und einzigartig ist und gleichzeitig sich aber so klein, das, glaube ich, macht diesen besonderen Reiz aus.
Als der Herr Kohlberg das eben sagte, für Selbsterprober ist es eher nichts, das habe ich natürlich total verstanden. Auf der anderen Seite denke ich mir, naja, bis man es nicht mal gemacht hat, kann man es nicht wissen. Also läuft es letztlich doch auf eine Art von Selbsterprobung hinaus. Trotz Training, Astronautentraining oder welches Training auch immer. Das wäre eine Frage, die ich gleich anschließen möchte. Wie bereitet man sich eigentlich darauf vor? Und weil wir von Vorbereitung sprechen, muss ich sagen, als ein Ahnungsloser, der ich mich eigentlich nur theoretisch bis jetzt mit den Polen beschäftigt habe, kann ich sagen, es gibt ja eigentlich zwei große Grunderzählungen, zwei Strömungen, die unser Weltbild von frühester Kindheit an prägen Und die haben beide eben mit den Enden der Erde zu tun. Die eine Erzählung, das ist die heroische, das ist die Erzählung von gefährlichen Expeditionen, zum Beispiel der Weltlauf von Amundsen und Scott natürlich 1911 bei dem Versuch, den Südpol zu erreichen. Und die andere Erzählung ist fantastischer und so ein bisschen klang sie in dieser Magie. Sie haben mir vorhin, Frau Dressner, einen wirklich magischen Radiomoment beschert. Vielen Dank. Ich habe mit angehaltenem Atem Ihnen gelauscht, weil da etwas durchdrang, was mich daran erinnerte, diese fantastische Erzählung, die eben genauso prägend für unser Gefühl von unserem Planeten ist, das ist gewissermaßen die Jim-Knopf-Perspektive, die Lummerland-Atmosphäre, die Michael Ende so wunderbar in seine Kinderbücher gepackt hat. Da geht es ja auch um die Vorstellung von entlegenen Gegenden, die irgendein Geheimnis haben und wo irgendeine gigantische geophysikalische Kraft wirkt. Ich denke nur an die Magnetberge. Ja. War das bei Ihnen auch so ein bisschen im Hintergrund als Gepäck?
Das ist auf jeden Fall dort, als ich dann um Spitzbergen herumgefahren wurde, eingetreten. Weil Spitzbergen selbst, das Insel, die ist ja quasi einmal über den gesamten Globus gewandert. Und man sieht das ja auch, diese verschiedenen Gesteinsschichten immer wieder, hört die Erklärungen dazu und plötzlich dehnt sich nicht nur der Raum, und der ist ja eh schon so gedehnt, man weiß irgendwie jetzt 1000 Kilometer geradeaus nur noch Eis und Wasser und dann ist da der Nordpol, sondern es dehnt sich auch die Zeit. Plötzlich spürt man, was Erdzeit heißt, was eine Million Jahre, das ist ja sowieso vollkommen unvorstellbar, und dann geht es noch tiefer in die Zeit zurück und davon ist was da und ich bekam Ehrfurcht vor Gestein und der eigene Körper wird erfahrbar als dieses kleine Zentrum von Wärme auf einer Sekunde dieser Erdkruste sozusagen anwesend und wieder verlöschend. Und das ist traurig und schön in einem. Und das hat vielleicht mit der Demut zu tun, von der Frau Lutz vorhin sprach, in einem Paradox, aber so habe ich das erlebt. Demut und Erhabenheit, es schwingt umeinander. Und das ist eigentlich der Punkt, wo ich gerne an einer Stelle zumindest auch Frau Lutz jetzt widersprechen würde. Weil als ich zuhörte, ging mir nochmal durch den Kopf, ja, was sucht man? Ich glaube, man wünscht sich eigentlich diese Landschaft herbei, die nicht von Menschen berührt ist, aber man findet sie dort nur noch wie so ein Abzugsbild, weil man sieht das, es sieht so aus, aber man weiß etwas anderes dazu. Also wenn ich da auf dem Schiff stehe, auf dem Deck und auf das Eis schaue, dann weiß ich, dass das Eis so aussieht unter den Bedingungen der Erderwärmung. Und ich sehe natürlich auch in Spitzbergen immer wieder Spuren von menschlichem Eingriff, zum Beispiel von dem Kohleabbau. Oder man sieht, und das war auch so ein sehr besonderer Moment, man steht in New Orleans, und das ist das nördlichste Postamt sozusagen der Welt, eine Forschungsstadt, die aus Holz ist, die vollkommen abgebaut werden kann, also eigentlich eher in so ein Dorf. Und wenn man da ein bisschen nach draußen geht, kommt man zu einem Masten. Und das ist sozusagen ein Masten, an dem ein Ballon festgemacht war für eine der Nordpol-Expeditionen per Ballon. Und da steht dieses Ding in der Landschaft und das ist wie so eine geronnene kleine Nadel, eine Menschheitsspur. Also man trifft nicht auf Leere, man sieht diese Menschheitsspuren, zum Teil auch tief eingegraben und eben vergehen nicht in dieser Landschaft, aber sie haben sich verändert und die Fragilität, und da schließt sich jetzt vielleicht auch der Gedankenkreis, die Fragilität der eigenen Existenz, der eigenen Körperlichkeit wird fühlbar.
Die Veränderungen durch die Menschen spüren wir an den beiden Polen, in der Arktis und Antarktis, und zwar zunehmend. Das ist durch verschiedene Faktoren bedingt, sodass wir also nicht mehr das wirklich völlig Unberührte vorfinden. Die Zeiten sind vorbei. Das war zu Scott und Amundsens Zeiten vielleicht oder Bellingshausen und wie sie alle heißen, die Forscher, die vorher da waren, Filchner, Drygalski. Zu unserer Zeit jetzt ist zunehmender Einfluss einmal natürlich durch die Forschung, das ist nicht wegzudiskutieren und nicht zu leugnen, der auch zunimmt, sowohl in der Arktis als auch Antarktis, aus den verschiedensten Gründen natürlich, insbesondere aber im Hinblick auf die Klimaforschung und unsere Zukunft unseres Planeten ist das erforderlich, das wissen wir alle, dass nur durch die Erforschung eben von den Polkappen wir weitere Kenntnisse bekommen über die Zukunft vom Klima. Der zweite Einfluss, und der ist auch ebenfalls nicht unerheblich, ist natürlich das auch, was Sie jetzt quasi gemacht haben. Ich will es jetzt überhaupt nicht verurteilen oder irgendwie oder abschätzen, ist die Bereisung, der Tourismus der Polregionen. Der nimmt enorm zu und hinterlässt natürlich überall, wo wir hingucken, in den Bereichen seine Spuren. Nichtsdestotrotz bleibt Gott sei Dank, da die Regionen Arktis und Antarktis, insbesondere aber die Antarktis, so riesig sind, noch genügend Raum, um diese Unberührtheit eben doch zu erfahren und zu erleben.
Wobei das am Nordpol mehr zunimmt als am Südpol, ist das richtig?
Der Tourismus?
Ja.
Nee, das kann man so nicht sagen. Die Zahlen sehen für den Tourismus in der Antarktis, dann steigen die Kreuzfahrten inzwischen auf 40.000, 50.000 Passagiere pro Jahr, die da runterfahren. Dazu kommt Flugtourismus, der auch nicht unerheblich ist. Das sind natürlich enorme Preise, die dafür verlangt werden. Und das, was nicht so gut ist dabei, ist vor allen Dingen, dass der Schiffstourismus, der Kreuzfahrttourismus in die Antarktis fokussiert ist auf eine Region der Antarktis, nämlich die antarktische Halbinsel. Und die wird dadurch wirklich übermäßig belastet, weil das natürlich am einfachsten zugänglich ist. Das ist ähnlich wie in der Arktis, die ist auch leichter zugänglich zu einem großen Teil mit Schiffen als die Antarktis.
Das ist natürlich ein ganz weites Feld, diese Diskussion, wo man sehr schnell auf sehr dünnem Eis ist, wenn man über Tourismus diskutiert, weil natürlich...
Im wahrsten Sinne, ja.
Ja, genau. Weil natürlich hinterlässt der Tourismus Spuren, aber das tut er egal wo in aller Welt, egal wo er ist, ob das jetzt an der Adria ist oder auf Mallorca oder...
Ja. Also es ist immer die Frage, das ist schon nochmal was anderes, ob man das in der Arktis hinterlässt.
Ja, also wir wollten ja über die Einsamkeit der Antarktis oder die Besonderheit der Arktis oder der Polgebiete genau, sprechen. Da will ich jetzt nicht die Adria mit ins Spiel bringen. Das kann man nicht vergleichen.
Aber ich möchte gern sagen, dass der Tourismus, wie sehen jetzt auch die Frau Dresner mitgemacht hat, dass das ja einer ist, der extrem reguliert ist. Also wenn wir in den Spitzbergen mit dem Schiff fahren oder auch in der Antarktis, wir haben ja einen ganzen Ordner voll, was wir an Regeln einhalten müssen. Und jeder muss auch bevor er losfährt, da eine Prüfung ablegen, damit er weiß, was er darf und was er nicht tun darf. Und wir halten auf diesen Reisen sehr viele Vorträge und sind eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, den Menschen eben diese Problematik zu erklären, ihnen die Ökologie näher zu bringen, die Folgen des Klimawandels näher zu bringen. Auf sehr vielen dieser Reisen wird Plastikmüll eingesammelt. Also da habe ich ein eigenes Projekt, auch fürs Alfred-Wegener-Institut, wo wir den Müll nicht nur sammeln, sondern auch eben zählen und so weiter. Und da werden sehr viele gute Dinge weitergegeben an die Menschen. Es ist also ein extrem regulierter Tourismus und die Menschen, die von dort zurückkommen, da ist ein großer Anteil, das hört man ja auch bei Frau Dresner, der kommt verändert zurück. Also der hat ein ganz neues Gefühl für diese Region. Und ich glaube schon, dass es so ist, dass man nur das schützt, was man kennt und liebt. Und wenn für uns alle diese Eisregionen nur unbeschriebene oder leblos wären, dann würden wir uns nicht so für diese Regionen einsetzen. Was sehr wohl stimmt, ist, dass in den letzten 2-3 Jahren dieser Tourismus wahnsinnig zunimmt, dass er in den nächsten 2-3 Jahren auch noch wahnsinnig zunehmen wird. Also es kommen ungefähr 40 Schiffe, sowohl im Norden als auch im Süden hinzu. Ja. Und dass damit langsam jetzt eine Grenze erreicht wird, wo man sagen kann, jetzt wird diese Region zu sehr belastet. Aber ich habe da zu den Autoritäten relativ großes Vertrauen, dass wenn man feststellt, die Belastung wird zu groß, dass dann was dagegen unternommen wird. Weil es gibt in Spitzbergen auch immer wieder Buchten, das kriegt man als Gast nicht mit, aber wir auf den Schiffen, wir kriegen immer wieder E-Mails, jetzt darf man in diese Bucht nicht reinfahren, weil dort ist ein Eisbärmutter mit Jungen. Diese Bucht auslassen. Man darf jetzt diesen Landung nicht mehr machen, weil dort das Moos zu sehr beschädigt ist und so weiter. Ja. Also es wird da sehr, sehr eingegriffen. Es ist auf gar keinen Fall so, dass man da machen darf, was man möchte. Und wer sich da nicht dran hält, der hat ganz schnell einen ganz schlechten Ruf, weil jeder, der in dem Tourismus beschäftigt ist, möchte, ja, der macht es aus Liebe und möchte so wenig wie möglich eben Eingriff hinterlassen.
Vielleicht kann man jetzt da anknüpfen an dem Aspekt Vermittlung, den Sie eben angesprochen haben. Aber davor möchte ich schon noch mal sagen, also ich finde das Tourismusthema wirklich ausgesprochen ambivalent und ich habe lange überlegt, ob ich dahin fahre oder nicht und in welcher Form, wenn überhaupt. Und ich finde es, obwohl es in Spitzbergen speziell ein sehr gutes Controlling, Monitoring von den Spitzbergen-Verantwortlichen her gibt, ich finde es einfach wirklich äußerst zweifelhaft und eigentlich nicht richtig, wenn da Kreuzfahrtschiffe der großen Kategorie hinfahren und 4000 Leute an Land spucken. Das finde ich eigentlich nicht verantwortlich. Denn das haben auch unsere Guides offen gesagt, da kann man nichts mehr kontrollieren und die Flächen sehen danach anders aus. Und man kann auch diesen Tourismus nicht mit dem Mallorca-Tourismus vergleichen, weil die Arktis und die Antarktis so wahnsinnig empfindliche Regionen sind. Das heißt, da müssen andere Gesetze gelten.
Und haben Sie selbst, Frau Dresner, sowas wie Polscham entwickelt hinterher?
Nein, ich habe mir das schon vorher, musste die so abbauen, damit ich überhaupt hinfahren kann und habe das dann sehr gezielt ausgewählt, wie ich fahre, was ich dort tue. Natürlich haben wir auch Plastikmüll eingesammelt und ich bin da ja hingefahren, nicht einfach nur als die Privatperson Dresner, sondern auch als die Schriftstellerin. Und das ist der Punkt der Vermittlung. Denn das, was Frau Lutz da gesagt hat, Menschen haben Schwierigkeiten, sich für abstrakte Informationen sozusagen wirklich zu erwärmen. Das kann man eigentlich nicht. Und sich dann dafür länger einzusetzen, als vielleicht irgendwann mal was zu spenden. Das ändert sich aber, wenn man ein emotionales Verhältnis zu etwas aufbaut. Und da sehe ich eine Wirkungsmöglichkeit für mich als Autorin. Wenn ich irgendwas kann, hoffentlich, dann ist es, etwas in Worte zu fassen und etwas anschaulich zu machen, etwas fühlbar zu machen. Auch für jene, die sollen da nicht alle hinfahren, auch für jene, die nicht hingefahren sind, sodass aber eben auch sowas Ähnliches wie bei Ihnen jetzt entsteht, Herr Müller-Ulrich, was Sie beschrieben haben. Sie kennen den Raum ja nicht, Sie sind nicht selbst hingefahren, aber es gab einen kleinen magischen Moment. Darauf würde ich hoffen.
Also was die Antarktis angeht, was auch die Umweltschutzmaßnahmen angeht, kann ich vielleicht noch kurz was sagen. Es ist nicht nur, dass in Spitzbergen eben da entsprechende Regularien vorherrschen und die auch beachtet werden müssen und die Leute ausgebildet werden. Das gilt ganz extrem für die Antarktis. Das gilt auch für uns, für jedes Forschungsprogramm. Wir müssen nicht glauben, dass wir alles erforschen können oder machen können, so wie wir das möchten. Das wird alles vom Umweltbundesamt reguliert. Da sind wir nämlich bei dem Jubiläum-Antarktis-Vertrag, der erweitert wurde durch das Umweltschutzprotokoll 1992 und 98 dann ratifiziert und in Kraft trat. Da wird also jedes Jahr werden die Anträge gestellt für sämtliche, aber auch sämtliche Forschungsvorhaben und Aktivitäten, die in der Antarktis stattfinden, um von Deutschland aus, von deutscher Seite natürlich nur, genau geprüft. Und dann wird gesagt, ja, in der Form können das machen oder mit Auflagen oder es wird auch abgelehnt, auch das kommt vor. Das gilt aber nicht nur für Deutschland, das gilt auch für alle Nationen, die das Umweltschutzprotokoll unterzeichnet haben. Die haben entsprechende nationale Behörden, genauso wie wir. Und die prüfen genauso die ganzen Forschungsvorhaben in gleicher Weise. Also ich wollte die Tourismusdiskussion da nicht lostreten. Das ist sicherlich eine Belastung und auch die Forschung ist eine Belastung. Ich will die ja gar nicht kleinreden. Wenn zunehmend Stationen gebaut werden in der Antarktis und auch zunehmende Forschungseinrichtungen in der Arktis aufgebaut werden oder unser jetziges Mosaikprojekt, wo die Polarstern eingefroren ist in der Arktis und ein Jahr lang da mit dem Eis driftet. Auch das hinterlässt Spuren, das will ich also überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber es geht ja dabei darum, um weiterführende Forschung, um, was ich vorhin schon sagte, um eine Perspektive für die Zukunft. Um was können wir daraus lernen, was können wir noch, wo können wir den Schalter noch umlegen? Das ist ja die große Frage, die sich jetzt überall stellt. Von daher muss ich so ein bisschen natürlich die Forschung verteidigen, wenn sie diesen Raum da eben einnimmt, auch die Spuren natürlich zwangsläufig hinterlässt. Es ist natürlich immer schwer, im Glashaus zu sitzen und dann, also der sollte nicht mit Steinen werfen, weil wir, das habe ich auch ganz am Anfang schon mal gesagt, wir sind und ich glaube alle eigentlich unsere Kollegen, die da hinfahren in die Polregion, fühlen sich privilegiert, dass sie eben das erleben dürfen, dort arbeiten dürfen und auch beitragen dürfen eben zum Erhalt einerseits dieser Einmaligkeit der Region, aber auch eben zur Forschung beitragen.
Und ich denke, es gibt ja noch einen anderen Aspekt, dann auch wenn man zurückkommt aus so einem Raum, nimmt man ja noch mal was anderes mit in den Lebensraum, in dem man sich täglich bewegt. Ja, das hallt ja nach. Und ich hatte so ein unglaubliches Erlebnis. Also ich fand die Luft, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, ich fand die Luft, die war wunderbar. Die war sozusagen das Äquivalent von Stille, eine Klarheit in der Luft, ein anderes Atmen. Und das wurde mir so richtig klar, als ich dann im Flugzeug zurück nach Frankfurt saß und wir waren im Landeanflug. Es war Juli, ich habe irgendwie so Pollenallergien, typischerweise im April, im Mai ist das vorbei, dann hat sich das wieder erledigt. Und ich bekam noch im Flugzeug einen Niesanfall, unglaublich, das hielt den ganzen Tag dann an. Mein Körper musste also sozusagen wieder eintauchen in die Luftatmosphäre, Städte oder überhaupt die Luft über Deutschland. Danach geht man nochmal anders mit Dingen um, auch im Alltag, bin sowieso plastikbewusst, ich lebe in einem Holzhaus und so weiter. Trotzdem, die Begegnung mit der Arktis, mit der Empfindlichkeit des Raumes dort und das Bewusstsein plötzlich da im Flugzeug in dem Moment, wie empfindlich auch mein Körper ist und was der alles registriert, offensichtlich, was mir normalerweise nicht bewusst ist, was ich dem zumute durch das Leben, dass ich hier sozusagen in einem industrialisierten Raum lebe, hat für mich nochmal das Thema Umweltschutz und was kann ich hier für unseren Raum tun, wirklich verschärft.
Aber noch mal ein Wort zu Spitzbergen. Sie hatten das vorhin New Orleans und erwähnt. Dort sind wir ja auch tätig mit einer Station im Dorf, im Forschungsdorf New Orleans und haben dort unsere Observatorien. Es ist aber so, dass auch dort, gerade wenn man Spitzbergen betrachtet, die Ausweitung eben der Zivilisation, also die Zurückdrängung der ursprünglichen Natur, in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren deutlich zugenommen hat. Ich bin das erste Mal auf Spitzbergen in Longyearbyen gewesen, das war vor fast 30 Jahren jetzt. Da war das ein wirklich verschlafenes, sehr kleines Nest. Und inzwischen ist es Universitätsstadt, auch wenn es nur 4.000 Einwohner hat oder 4.500 Longyearbyen, aber ist Universitätsstadt und ist Zentrum für alles und Hotels ohne Ende. Damals gab es eine Unterkunft in Longyearbyen. Das hat sich also drastisch in den letzten 30 Jahren geändert. Also da hat der Mensch auch mächtig zugeschlagen. Warum, ist natürlich die Frage. Das ist sowohl die eine Seite der zunehmenden Forschung auch in den Gebieten, aber die andere Seite ist natürlich auch der zunehmende Tourismus bis hin zu Marathonläufen zum Pol und ich weiß nicht, was alles vorkommt. Ja. Und das sind Dinge, die ich nicht mehr so ganz mittragen kann, muss ich ehrlich sagen. Ich kann das andere alles verstehen und ich verstehe auch, wenn jemand das dahin fährt und das erfahren und mitnehmen will, dieser Besonderheit der Polregion, um das also auch weiterzugeben und besser zu verstehen und das damit ja auch praktisch das Verständnis bei anderen mehr erwecken kann. Das ist wirklich für mich verständlich und ist auch ein gutes oder ein sehr schönes Ziel.
Also man konnte um das Jahr 2000 wohl noch sagen, dass nur ein paar tausend Menschen in der gesamten Erdgeschichte ihren Fuß auf den Pol gesetzt hatten. Und jetzt haben wir erfahren, dass diese Zahl, das ist wie der Alpinismus im 19. Jahrhundert. Ja. Da setzte auch ein regelrechter Run auf das Entlegene ein. Und inzwischen haben wir auch gehört, werben Reiseveranstalter mit Prospekten für den Trip da zum 90. Breitengrad. Kostet zwar eine Menge, aber es ist halt auch eine tolle Experience und es nimmt zu. Jetzt ist das natürlich schwierig, wenn wir aus Umweltschutzgründen unsere Bedenken hier artikulieren, das haben wir ja getan, so ganz einfach einschränken, verbieten, lässt sich das ja nicht. Denn wem gehören die Pole? Beim Antarktisvertrag ist das schon ein bisschen das Thema gewesen. Beim Nordpol ist es noch ganz unsicher, wem gehört eigentlich der Nordpol? Wer könnte die Touristen, wenn sie denn dahin strömen, vertreiben?
Na, wenn Sie die Russen fragen, dann gehört der Nordpol natürlich Russland. Es kommt immer darauf an, wen Sie fragen.
Aber das ja, aber was Sie fragen, ist ja, aber, ist, nicht, das ne? ist ja genau der Punkt.
Nein,
also wenn man sagt, das gehört der Menschheit. Ja, das ist die Erde, das ist der Globus, den wir haben. Und das heißt ja dann aber auch, dass wir gemeinsam Verantwortlichkeit dafür haben. Und ich denke nicht, dass man mit irgendwelchen Verboten da irgendwo hinkommt. Es tobt der Markt und den wird niemand einschränken. Aber was man tun kann, ist an diese Verantwortlichkeit zu appellieren. Und das heißt aber auch zu fragen, was wird denn eigentlich gesucht? Ja, Sie haben das eben genannt, es werden da die großen Events, das Spektakel wird inszeniert, die Exotik wird inszeniert, der Himalaya-Tourismus ist steht auf einem ähnlichen Blatt. Ich glaube, dass man einen Schritt dahinter machen könnte, um Leute auch abzuholen und zu sagen, was lasst ihr euch da verkaufen? Was sucht ihr denn eigentlich? Findet man das überhaupt dort? Findet man das in dieser Form?
Ja, also so, und jetzt müssen wir noch ein anderes Thema anschneiden. Wir können nicht über Polarforschung sprechen, ohne zumindest die Klimawandeldiskussion zu streifen, denn die beiden hängen doch irgendwie miteinander zusammen. Und ich höre immer widersprüchliche Botschaften, deswegen genieße ich die Gelegenheit, Sie als Experten fragen zu können, was haben Sie da erlebt, was haben Sie gesehen? Auf der einen Seite ist ja immer die dramatische Erzählung, dass die Eisbären aussterben. Wissenschaftliche Zählungen haben, soweit ich gelesen habe, ergeben, dass die Eisbärpopulation zunimmt. Am Südpol oder in der Antarktis, Herr Kohlberg, nimmt das Eis zu? Ist das richtig, dass das Eis dort zunimmt?
Also, das stimmt nicht so. Das Meereis nimmt nicht zu, es nimmt aber auch nicht ab in dem Sinne. Es ist eigentlich relativ konstant, obwohl wir auch Veränderungen haben mit Abnahme in den letzten Jahren etwas, die aber auch im nächsten Jahr wieder genau andersrum sind und das Eis später aufbricht. Also da sind sehr große Variationen drin, jedenfalls unterm Strich keine eindeutige Abnahme des Meereises. Eisabnahmen haben wir ja in der Antarktis, wenn man die Westantarktis, insbesondere die Halbinsel betrachtet. Da haben wir Abnahmen, da haben wir die größten Schelfeisabbrüche. Das finden wir aber hauptsächlich in der Westantarktis. Insgesamt aber ist es in der Antarktis nicht so dramatisch, die Veränderung, die sicherlich auch da ist, aber nicht so dramatisch wie im Norden, wo wir mit dem Meereis erhebliche Rückgänge haben.
Und auch mit den Gletschern, das habe ich gelernt auf der Fahrt. Wir hatten einen, der geheizt, der war Glaziologe, ein junger Forscher, sehr lustig, in Bayern, der auch da oben in kurzen Hosen gerne auf dem Deck stand. Und es war irgendwie klar, das war so ein Mensch, dem ist immer heiß. Es war ganz klar, warum der Glaziologe geworden war. Und der zeigte uns die Forschungsergebnisse, einfach Zahlen, die Graphen und Gletscher schmelzen ab. Wir standen auch davor, er zeigte uns die Grenzen, wo sie waren, neue Durchfahrten entstehen. Also da ist der Schwund wirklich greifbar vorhanden, unleugbar und da kann man irgendwie gar nicht an den Daten heruminterpretieren. Und er sagte dann aber auch, diese Geschichte mit den Eisbären, ist, wie immer bei Untersuchungen und Statistiken ist die Frage, worauf schaut man? Die Männchenzahl scheint relativ konstant, aber die Frage, wie viele Weibchen gibt es überhaupt noch und wie viele Jungen bringen die Weibchen durch, da gab es und gibt es immer noch Rückgang, sagte man mir.
Da würde ich gern bei den Eisbären ganz kurz einhaken. Das ist leider, wird immer wieder gesagt, der Eisbär leidet so unter dem Klimawandel, was in einem bestimmten Bereich sicher richtig ist. Aber worunter der Eisbär am allermeisten leidet, ist leider immer noch die Jagd. Also das bricht dem Eisbär das Genick, dass man in Kanada immer noch über 1000 Eisbären pro Jahr bei der Trophäenjagd schießen darf.
Und weil wir bei Widersprüchlichkeiten sind, muss ich erzählen, meine Lieblingsstory war im Sommer 2000. Da meldete die Bild-Zeitung nämlich, dass der Nordpol zum ersten Mal seit 50 Millionen Jahren geschmolzen sei. Das ist eine Story, die ging auf einen Bericht in der New York Times zurück. Die ganze Aufregung beruhte auf der Erzählung eines Touristen, der eben da mal vorbeifuhr. Eines Touristen, der schon im Prospekt, ich habe diese Firma mir dann mal angeschaut, darauf hingewiesen wurde, dass man am Ziel der Reise, nämlich am Nordpol, auch eine Runde schwimmen könne. Das heißt, so völlig unerwartet kann der Anblick offenen Wassers nicht gewesen sein. Und mich würde interessieren, Sie, der Sie ja nun tatsächlich den Nordpol deutlich besser kennen als ich, ist da nun im Sommer Wasser oder nicht?
Es ist
das normal?
Es ist durchaus immer wieder Wasser. weil diese ganz große Eisfläche ist ja was sehr Lebendiges. Es ist nicht statisch, es ist nicht komplett zugefroren, sondern durch Meeresströmung, durch die Corioliskraft, ganz viele Faktoren bewegt sich diese Eisfläche und die bricht an bestimmten Stellen immer wieder auf und kann dann sehr weite Wasserflächen freilegen. Und an anderen Stellen wird es zusammengedrängt und bildet dann ja, so richtig kleine Hügelchen, also so bis zu 5-6 Meter hohe Presseisrücken, da ist dann sehr viel Eis. Und an anderen Stellen ist eben, hat man so Leads oder eben offene Wasserstellen. Es kann also, wenn man mit dem Schiff dann gerade in dem Moment ankommt oder mit dem Eisbrecher, dann kann durchaus am Nordpol Wasser zu sehen sein. Das muss in diesem Moment nichts mit dem Klimawandel zu tun haben. Es kann, aber es muss nicht.
Jetzt sind wir schlauer dank dem SWR2-Forum. Die Enden der Erde. Warum interessieren uns die Pole? Und unsere drei Polarexperten heute waren die Schriftstellerin Ulrike Dresner, Eberhard Kohlberg vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven und die Autorin und Expeditionsleiterin Birgit Lutz. Die Gesprächsleitung hatte Burkhard Müller-Ulrich.